Wisst ihr, gestern, wo die Brüder das Lied gesungen haben und heute Morgen wieder. Und da habe ich heute Nacht dem Herrn gesagt, nicht den Brüdern, aber dem Herrn habe ich gesagt, Herr, das Lied passt gerade zum Thema, was du mir gegeben hast. Werf den Blick nach oben. Und habe nochmal gesagt, Herr, es ist viel besser, wenn man es dir sagt, als vielleicht dem Leiter, wo die Männerchor leitet. Und deshalb, wo heute Morgen der Männerchor das Lied gesungen hat, es ist mir so eine Bestätigung, dass der Geist Gottes die Leitung hat. Aber bevor wir zum Wort Gottes gehen, möchte ich eine kurze Bekanntgebung, und das ist wirklich sehr, sehr nötig. Der Bruder Walter Reiser, das ist der Schwester Nelle, der Schwester Lilly Reiser, ihr Sohn, war im Krankenhaus. Und er bittet, dass wir sollen für ihn beten sollen. Ich sage auch, was er hat. Es wurde festgestellt, dass der Zentralnerv im Kopf schwere Entzündung hat. Und der Arzt hat es so festgestellt, was es für eine Nachfolge kann sein. Es wirkt auf das Gleichgewicht, große Kopfschmerzen und aufs Gedächtnis. Es wurde auch schon ein Termin in Tübingen festgelegt, dass er soll also ärztliche Behandlung soll durchnehmen, eine OP. Aber der Bruder hat es abgelehnt im Vertrauen auf Gott. Und so sind wir als Volk Gottes, bittet er, dass wir möchten für ihn beten. Denn wir wissen, wenn die erste Mal in den Kopf eingreifen, erst immer schwere Folgen, mehrteils schwere Folgen. Deshalb möchten wir das nicht vergessen. Lasst uns wirklich für den Bruder beten. Und der Herr möchte im Glauben stärken, aber ich möchte auch dem Bruder Mut zusprechen. Das Wort Gottes leitet uns auch weiter. Beten, aber das Wort Gottes lenkt uns und weist auch darauf hin, was wir tun sollen, dass der Herr auch eingreifen kann. Nun zum Wort. Der letzte Sonntag haben wir gehört, wie der Bruder uns den Himmel vorgestellt hat. Welchen Ort der Himmel ist, was es für einen schönen Ort ist und was wir im Himmel erwarten werden, aber was auch wir für Kämpfe haben, bis wir hineinkommen. Und zum Himmel kommen eigentlich muss ein Wegweiser sein, muss auch wirklich ein Ratgeber willig sein und der uns zieht in den Himmel. Und der Bruder hat uns vorgelesen, Hebräer 12, ich lese jetzt nur anfangs des zweiten Verses, der sagt, und aufsehen auf Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Jesus Christus ist Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus Christus ist Anfänger, dass wir in den Himmel einkommen. Er hat uns den Glauben geschenkt, er ist gekommen auf diese Erde und hat uns sein Heil oder des Vaters Heil gebracht auf die Erde und verkündigt. Und hat ihm jedem Menschen ans Herz gelegt. Und kein Mensch kann sich entschuldigen, er hat noch nie von Gott was gehört. Schon im Alten Bund hat der Geist Gottes die Menschen geleitet. Es gibt einen Schöpfer, sucht diesen Schöpfer. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir möchten aufsehen. Und mir ist das so wichtig gewesen, schaut mal hier, und auch die Brüder haben es gesungen, aufblicken. Und hier steht es geschrieben, aufsehen auf Jesus. Es steht nicht geschrieben, schau nunter. Es steht nicht auch geschrieben, schau und fertig ist die Sache. Sondern weil wir wissen, so es geschrieben steht, er ist im Himmel, unser Herr und Jesus Christus. Und weil Jesus uns in den Himmel auch hineinbringen will, deshalb sollten wir aufschauen, dort wo er jetzt ist. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig und das ist auch mein Herzensverlangen, immer wieder aufschauen auf Jesus, nicht auf Menschen. Ach, wir sind schon manchmal so enttäuscht geworden, weil wir auf Menschen schauen. Aber der Hebräerbrief sagt, lieber Mensch, schau doch auf Jesus Christus. Und zum Aufschauen, zum wirklich Sichersein, lass uns mal aufschlagen, Johannes 1. Zum Sichersein, dass es wirklich der Herr Jesus Christus auch ist, zu dem wir aufschauen können. Johannes 1. Ab 35. Vers, ein kurzer Gedanke. Den anderen Tag stand abermals Jesus und zwei seiner Jünger Und als er sah Jesus wandeln, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie an, nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu dem Rabbi, wo bist du zur Herberge? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen es und blieben den Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Also hier der Täufer Johannes stand und taufte die Menschen. Jetzt sieht er Jesus vorbeigehen und Gott hat es ihm schon voraus klar gemacht. Und jetzt sieht er Jesus vorbeigehen, sagt zu seinen Jüngern, zu den Menschen, sagt er, siehe, das ist Gottes Lamm. Deshalb seid ihr gekommen zum euch taufen, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten es, also hat Jesus noch mehr gebracht, weil Johannes hat schon manches von dem erzählt. Und die hörten das Rinsen und haben so inwendig einen Wunsch gehabt, wir möchten doch sehen, wo ist sein Herberge? Wo können wir ihn besuchen? Und folgten Jesus nach und dann lesen wir so weiter, sagt er, folgend, und sie haben gefragt, wo ist die Herberge, wo bist du? Er sprach, kommt und sieht. Und was haben sie gesehen? Meine Lieben, was haben die zwei Jünger gesehen? Sie haben nur Jesus gesehen. Sie haben kein Haus, kein Palast und nichts, nur Jesus haben sie gesehen. Und dann steht so geschrieben, sie kamen und sahen ihn und blieben den Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Ach, wie schön. Wie schön, wenn wir kommen ins Haus Gottes, dass wir nicht möchten kommen zum jemand sehen, auch dass wir nicht möchten kommen, dass sie mich sehen, der du heute hier sitzt, dass vielleicht denkt, ja, er kommt jeden Sonntag, sondern auch wir möchten den Verlangen haben, Herr, ich gehe heute in die Versammlung zum dich sehen. Ich möchte mit dir eine Begegnung, eine Stätte haben, ich gehe mit dir eine Begegnung zum dich sehen. Und wenn wir morgens am Sonntag beten, oder wenn wir die Woche durch beten, sagen, Herr, der Sonntag und Mittwoch brauchen wir dein Wort. Meine Lieben, der Herr hat sich noch je und je es bestätigt, er lässt sich auch wirklich sehen, wenn wir aufrichtig sind, wenn er seine Boden kann ausrichten. Lasst uns mal von Philippus einen Gedanken lesen. Johannes 14, vom 6. Vers. Auch wie Philippus sich verwundert hatte. Johannes 14, vom 6. Vers. Also wo jetzt Philippus begegnet ist. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich kennt, so kennt ihr auch den Vater, meinen Vater. Und von nun an kennet ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater, so genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lang bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn, zeige mir den Vater. Hier will der Jesus Christus sagen, dass die drei Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist eins ist. Es reicht nicht aus, wenn ich sage, Jesus ist bei mir und sage, ich bin den ganzen Tag mit Jesus gewesen. Sondern wir müssen uns an die Dreieinigkeit Gottes halten. Schaut mal, der Heilige Geist, der leitet uns den Tag hindurch. Und deshalb spricht hier der Herr Jesus so schön, Philippus, wenn du mich siehst, wenn du mich kennst, dann musst du auch meinen Vater kennen. Und das möchte uns ein fester Grund sein, dass wir wissen ganz genau, der Vater, der heilige Gott und sein Geliebter, der auf diese Erde kam. Und der Geist Gottes, es bewirkt uns, um uns in den Himmel zu bringen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir immer wieder möchten aufschauen, von wo kommt die Hilfe. Meine Lieben, die Hilfe kommt nicht von Menschen. Auch nicht, wenn einer noch so beredet ist oder Erkenntnis hat, sondern wenn wir immer wieder aufschauen zu Jesus Christus, sagen, heiliger Gott, ich schaue bloß zu dir empor, ich möchte in den Himmel eingehen, dort wo du bist. Und dann sagt der Herr Jesus so, wer mich kennt, wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Ach, und was noch sehr, sehr wichtig ist, dass wir möchten den Herrn Jesus sehen, nicht vielleicht warten, bis ich krank wurde, Auch nicht warten, bis ich alt werde. Auch nicht vielleicht viele, viele haben so Hoffnung, ich möchte jetzt die Glaubensgemeinschaft nicht nennen, die haben Hoffnung, ich werde Gott schauen, wenn ich mal gestorben bin. So ist auch so ein Glaubensbekenntnis, eine große Gemeinschaft. Sie werden einmal Jesus schauen, aber vor den Himmel und dann ein schweres durchmachen und dann erst den Heiland sehen. Meine Lieben, es stimmt alles nicht. Aber was sagt uns das Wort Gottes in Lukas 2? Am 25. Vers. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und derselbe Mensch war fromm, gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Können wir sagen, er hat ja alles gehabt. Schön, ein frommer Mensch. Der Heilige Geist hat er schon. Gottesfürchtig war er. Und ich nehme an, so steht es auch geschrieben im Tempel, doch wohl jeden Sonntag im Tempel gewesen. Aber das war im himmlischen Vater solch eine Seele so wert. Dem allmächtigen Gott war es so wert, dass er gesagt hat, Simeon, weil du so gottesfürchtig bist, weil du so mit dem Geist Gottes wandelst, deine Augen sollen noch den Heilen, den Jesus, den Erlöser soll deine Augen noch sehen. Und dann lesen wir so schön, und ihm wurde die Antwort geworden um den Heiligen Geist, er sollte den Tod nicht sehen, er hätte denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und da die Eltern des Kindes Jesu in den Tempel brachten, dass sie für ihn täten, wie man pflegte nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässest du deinen Diener im Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Schaut mal, wie wichtig. Ach, wie wichtig, warum lesen wir diese Verse? Weil, wenn wir den Herrn Jesus Christus nicht in unserem Lebenszeit aufschauen zu ihm und von ihm die Hilfe nicht erwarten, solange wir noch gesund und munter sind, wenn wir sein Wort betrachten und nicht Jesum Christum sehen, und wenn wir uns von Jesum Christum nicht leiten lassen auf den Weg zum Himmel, zum den schönen Himmel, wenn wir Hoffnung haben, wenn ich mal alt werde oder Zeit oder noch so manches, dann werde ich nach Gott fragen, dann werde ich aufschauen nach Jesum Christum. Aber schaut mal, hier ist so ein Wegweiser für uns alle. Wenn unsere Augen, unsere geistlichen Augen, nicht aufgetan werden auf dieser Erde, dass wir den Herrn Jesus Christus jetzt schon sehen und dass wir ihn ganz genau verstehen, Herr, was willst du von mir? Denn bevor wir sind, unerlöst sind, unbekehrt sind, verstehen wir den Herrn nicht. Wir verstehen auch seinen Blick nicht. Aber wenn der Mensch sich dann bekehrt zu Gott und schaut wirklich mit den geistlichen Augen Jesum Christum an, und dann kann der Herr ihm alles offenbaren und zeigen, was er noch braucht zum Seligwerden. Warum lesen wir, sagt nochmals, es ist so wichtig, dass wir den Herrn Jesum Christum jetzt suchen und jetzt aufsehen, solange es noch gut geht, solange es noch Gnadenszeit ist. Wenn die Gnadenszeit vorüber ist, dann ist alles zu spät. Deshalb haben wir hier ein so Wort, wo wir können lernen und sagen, ja, der Simon hat gesucht, er hat gefunden, er hat aufgeschaut nach Gott. Und Gott hat ihm sein geliebter Sohn noch gezeigt. Und jetzt kann er sagen, nun Herr, lässest du deinen Diener im Frieden fahren, meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Lieber Zuhörer, stell dir heute Morgen eine Frage. Wir kommen vielleicht nochmal näher zum Betrachten. Haben deine Augen den Herrn Jesus Christus im geistlichen Sinne schon angeschaut? Es ist sehr wichtig, lasst uns nicht versäumen. Heute geht die Sonne noch auf, morgen wissen wir nicht. Und deshalb ist es auch uns wichtig, dass wir möchten aufschauen und Jesum Christum jetzt schauen. Nun, unser Gedanke ist aufschauen auf Jesum Christum. Also ich möchte bloß voraussagen, wir möchten ein Beispiel nehmen. Wie hat Jesus gehandelt? Wie hat er gesprochen? Wie hat er gewandelt? Und dann immer wieder zum Schluss des Gedankens unsere eigenen Namen hinstellen und sich selbst fragen, kann ich so tun, habe ich so getan oder werde ich so tun? Und um die erste Bibelstelle, wie Jesus gehandelt hat, lass uns mal aufschlagen, Lukas 22. Lukas 22, 39. Vers. Wie Jesus hier gehandelt hat. Also es ist der Gedanke, wo Jesus betete. Und er ging hinaus nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Schon den ersten Gedanken. Er ging hinaus nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgte ihm aber seine Jünger nach an den Ort. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet, auf dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Und er sich von ihnen einen Steinwurf weit und kniete nieder, betete. 44. Vers. Und es kam, dass er mit dem Tode rang und betete heftiger. Es ward aber sein Schweiß wie Bluttropfen, die fielen auf die Erde. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit. Also was können wir aus diesem Wort herausnehmen? Jesus ging auf den Ölberg zu beten. Wir lesen auch im Wort Gottes sehr viel, wie oft er betet, wie lange er gebetet, das finden wir alles. Die Nacht durch hat er gebetet. Und hier steht es geschrieben, er ging nach seiner Gewohnheit auf zum Beten. Und dann seine Jünger folgten ihm nach und dann sagte er zu den Jüngern, ihr Jünger betet auch. Betet auch, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Es ist für uns so wichtig, meine Lieben, wie mehr wir beten, ich sage es aus Erfahrung, wie mehr wir beten, wie sicher sind wir auf dem Weg. Wie mehr wir beten und aufblicken zu dem Herrn, wie desto freudiger dienen wir dem Herrn. Und deshalb ist es so wichtig, dass auch wir möchten immer wieder zum Herrn beten. Und dann, hier lehrt uns der Herr, und das möchte auch uns an Frage zeigen, wie hat der Herr Jesus gebetet? Schaut mal, es hat nicht gereicht einmal. Er hat zwar für sich gebetet, es war ihm sehr, sehr schwer, denn er war ein Mensch wie wir. Er war ein Mensch wie wir, er wusste ganz genau, was ihm vorsteht. Aber er hat auch für mich und für dich gebetet, dass wir nicht sollen in die Hölle fahren. Er hat Sorge getragen für uns, die wir noch sollten auf der Erde sein und hat für uns gebetet. Es war vieles ihm so schwer, es fiel ihm so schwer zum Beten. Und dann steht es geschrieben, dass sein Schweiß wie Bluttropfen fielen auf die Erde. Und wieder komme ich jetzt um die Frage, haben wir das wirklich so auch erfahren? Ich möchte sagen, das ist nur so, kommen wir so ein kleines Ich will nicht ganz Beispiel erwähnen. Ich war mal auch in solchen schweren Fall. Es ging um den Glauben. Entweder bleibe ich im Glauben an dem Herrn oder verliere ich alles. Jetzt wisst ihr, dann bin ich bei Nacht, es war im hellen Winter, bei Nacht draußen im Schnee, hinter der Schnee, habe mir einen Platz gemacht mit den Füßen und habe geweint und gebetet und habe gesagt, Herr, in deinem Namen bin ich hier auf die Knie. Ich weiß nicht, wie lange ich gebetet habe, ich war vielleicht auch zu laut gewesen, aber den nächsten Tag kam die Hilfe. Geschwister, so tut der Herr unser Gebet erhören, wenn wir ernstlich beten. Es reicht nicht aus, wenn morgens geschwind ein paar Worte spreche, weil ich pressiere auf die Arbeit, ich eile auf die Arbeit. Es reicht nicht aus, auch wie die Geschwister bitten, dass wir für sie beten. Lasst uns wirklich ernstlich, hier steht es geschrieben, der Heiland hat so betet, dass der Schweiß von ihm fiel wie Bluttropfen. Und das möchte uns auch ein Beispiel sein. Und es steht manchmal um den geistlichen Tod, dass eine oder andere Seele am geistlichen Sterben ist und geht so leicht vorüber. Er lässt sich nicht sagen, er lässt das Wort Gottes nicht sprechen, ist am geistlichen Sterben. Jesus war am leiblichen Tod und hat geweint. Aber manche Seele ist am geistlichen Sterben und geht sein Leben ganz genau weiter.
Und mit einem lauen Gebet zufrieden, ich habe doch gebetet, meine Lieben, es reicht nicht aus. Der Herr hat so betet, lasst uns ein Beispiel nehmen, dass wir auch möchten ernstlich, ernstlich beten. Jesus wurde versucht, auch das möchten wir betrachten, wie hat Jesus gehandelt in der Versuchung. Lasst uns aufschlagen, Matthäus 4. Matthäus 4, erste vier Verse, wo Jesus wurde versucht. Da wurde Jesus von dem Geist in die Wüste geführt und dass er von dem Teufel versucht wurde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und er antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Hier, schau mal, der Versucher, zu unserer Zeit ist das der Gedanke ausgefallen. Wir haben genug Brot und Essen, genug. Aber wo ich noch ein Kind war, ich kann mir noch sehr gut denken, wo ich noch ein Kind war, noch ein Jüngling war, wie meine Eltern gehungert haben, wie die alte Generation gehungert haben. Und vielleicht noch den Gedanken, ich weiß, mein Papa ging mal hin zum Haupt im Kaukasus und hat gesagt, gib doch uns ein bisschen Weizen, meine Familie verhungert doch. Und dann hat er gesagt, seinen Namen genannt, sagt, du schaffst doch auf dem Platz, wo der Weizen ist, nimm doch. Er hat gesagt, ich kann nicht. Schaut mal, wenn unsere älteren Väter und Großväter haben sich gefürchtet, zum vor Gott Unrecht tun, zum Brot zu nehmen oder Weizen zu nehmen. Und haben es gefürchtet. Und hier hat der Feind auch den Herrn Jesus, sagt er, du hast doch Hunger, sag doch, der Stein soll Brot werden, es wird geschehen. Aber der Herr Jesus hat gesagt, wir leben vom Wort Gottes, nicht vom Brot. Es ist auch uns ein schöner Gedanke. Wir leben, lasst uns leben vom Wort Gottes. Und lasst uns aufpassen, wir haben alles der Fülle. Und diese Fülle und dieser Reichtum hat schon manche Seele von Gott abgebracht. Sie brauchen nicht mehr beten, sie haben alles, reich sind sie. Aber das hat schon, der Reichtum hat schon manche Seele von Gott abgebracht. Es soll für uns eine Warnung sein. Wir leben von dem Wort Gottes. Wir schauen auf Jesum Christum. Herr, was brauchen wir heute? Was brauchen wir diese Woche zum Standhalten, um auf dem rechten Weg zu bleiben? Und im 8. Vers ist dann noch eine Versuchung. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und die Herrlichkeit. Und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus ihm, hebe dich weg von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und sie traten die Engel zu ihm und dieneten ihm. Dieser Kampf ist geblieben. Dieser Kampf ist geblieben, und er wird bleiben, bis der Herr Jesus Christus wiederkommt. Der Teufel hat dem Heiland vorgeschlagen, ist eine ganze Kleinigkeit. Erkenne doch, dass ich bin der Fürst, dass ich bin der Herr, dann gebe ich dir die ganze Welt. Oh, ich sage so, es war doch für den Herrn Jesus wirklich eine rechte Versuchung. Der Teufel hat ihn angetastet mit der Welt, ich gebe dir allen Reichtum. Und der Herr hat ganz anders gesagt, wir sollen Gott, den Herrn, allein anbeten. Ach, meine Lieben, dieser Kampf ist geblieben, ich möchte nochmal sagen, die Welt ist geblieben, sie hat sich nicht verbessert, sie hat sich verschlechtert. Wir befinden uns in der Noahs Zeit und dem Teufel ist es gelungen, wir denken manchmal, die Welt, das ist doch schreckliche große Welt. Aber dem Feind ist gelungen, die Welt so klein zu zerteilen, dass wir manchmal sogar es nicht merken, dass es der Welt gehört. Schaut mal, der Feind hat es so verkleinert, Teil von der Welt ins Handy reintun. Teil der Welt in den Kleiderschrank reintun. Und das bewahrt man, man weiß ganz genau, da hängt manches, wo im Kind Gottes nicht gehört. Es bewahrt man, da vielleicht brauche ich es nochmal. Im Feind ist gelungen, Teil der Welt ins Internet reintun. Und noch schlimmer, ein Teil ist im Fernseher, da zahlt man Geld und holt auch voll rein. Ich will nicht sagen, keins möchte mich beurteilen. Das ist so eine Zeit, wir brauchen manches aus dem Fernseher. Man braucht manches. Aber meine Lieben, jetzt lasst mal euch das zusammenzählen. Wie viel Zeit brauchst du für dein Handy zum vielleicht spielen und gucken und wie hin und her? Und was alles in deinem Handy drin ist. Dann nimmst du dir Zeit zum in deinem Computer suchen, was kann ich finden, was kann ich kaufen, was kann ich verkaufen, was ist meine Augen gut zum Ansehen. Und dann kommt noch der Fernsehen, wo dazu ist. Und so kommt manches zu. Und dem Feind ist es gelungen, ich sage nochmal, die Welt so klein zu erteilen, dass manches erlaubt, sich ein und das andere sagt, das ist doch nicht sonderlich. Das ist noch die Welt, das ist doch nicht die Welt. Aber liebe Winter, wenn der Herr Jesus Christus wurde versucht, dass er von der Welt sich Abstand soll halten, wie viel mehr, möchte dieses Wort uns ansprechen, dass wir möchten aufschauen auf Jesum Christum und nicht auf die Welt. Nicht das, was uns zurückzieht von dem Herrn. Nicht vielleicht so kleine Brücken bauen zur Welt, dass ich vielleicht etwas näher, kommen mir gerade in die Gedanken, Bruder Taren, wo hier war. Manchem hat das nicht gefallen, wo er von dem Gedanken gesprochen hat, dass man soll nicht zurückschauen. Er hat sogar gesagt, mancher ist so weit gekommen, mit einem Fuß meint er, er steht nun in der Gemeinde Gottes, aber der ganze Körper ist schon in der Welt. Es hat manchem vielleicht nicht gefallen, meine Lieben, es ist auch so. Wenn wir nicht mit Furcht und Eifer trachten, wenn wir nicht von allem uns absagen, es wird zu spät sein. Mir kam heute nach so in den Gedanken, schaut mal, wo der Tempel wurde gebaut, da wurde jeder Stein, ein Steinbruch bearbeitet von allen sechs Seiten. Und dann lesen wir, wo der Tempel, wo der Bau, da hörte man keinen Hammerschlag. Und das Wort Gottes sagt, ihr seid der Tempel Gottes. Ach, wie möchten wir uns doch zubereiten, wir sind doch lebendige Steine. Wir sind doch jedes ein Tempel Gottes, wo Gott uns ansprechen will. Mit dem will Gott, wo Gott sein Reich aufbauen will, mit dir und mit dir. Deshalb auch hier der Gedanke, lasst uns wirklich ein wahrer Ernst legen an dem, dass wir möchten nicht schauen, wie kann ich noch von der Grenze der Gemeinde Gottes näher kommen, so in die anderen nicht hinüberschauen, sondern wenn der Heilige gesagt hat, nur Gott allein anbeten, meine Lieben, wenn wir auf Jesus Christus schauen und nur dann können wir bestehen. Und ich möchte nochmal sagen, wir sind in der Noahs-Zeit. Wir sind in Lots-Zeit. Und es ist nicht mehr Zeit. Zu jener Zeit bestimmt wurde es von der Obrigkeit, das Schlechte nicht zu unterstützen, sagt, ihr sollt es tun. Aber heute sind wir in dieser schlechten Zeit. Die Obrigkeit sieht es gut, wenn die Menschen, wie schlechter sie werden, wie besser ist es. Deshalb brauchen wir Jesus Christus, dass wir auf ihn möchten aufschauen und nur ihn allein sehen. Alles andere soll uns nebensächlich sein. Aber wir möchten noch ein Wort betrachten. Wie hat Jesus gehandelt, wo er verleumdet wurde und wo er falsche Zeugen musste anhören? Markus 14. Vom 55. Vers. Ich lese nicht alles, aber gerade in Gedanken herausnehmen, wo wir von Jesus wieder etwas lernen können. Aber die hohen Priester und die ganze Rat suchten Zeugnis wider Jesum, auf das sie ihn zum Tod brächten, und fanden nichts. Viele gaben falsche Zeugen wider ihn, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Und etliche standen auf und gaben falsch Zeugen wider ihn und sprachen, wir haben gehört, dass er sagte, ich will den Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen einen neuen bauen, anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber ihr Zeugnis stimmt auch nicht überein. Und der Hohepriester stand auf, trat mitten unter sie und fragte Jesu und sprach, antwortest du nicht zu dem, was diese wider dich zeugen? Er aber schwieg still und antwortete nichts. Auch eine Krankheit, Verleumdungen, unnötig sprechen. Und schaut mal, Jesus ist auch an das hereinkommen. Hier sagt es, die haben gesagt, er hat gesagt, er will den Tempel abbrechen. Nein, sie haben gesagt, der Herr hat gesagt, ihr sollt ihn abbrechen. Und hier war der Jesus auch, Herr, so beschuldigt worden. Du hast das und das und das, das stimmt alles. Und Jesus, dann lesen wir so schön, und Jesus antwortete nichts. Noch in Gedanken, es ist parallel diesen Gedanken, im 15. Kapitel finden wir, und die hohen Priester beschuldigten ihn hart. Pilatus aber fragte ihn abermals, sprach, antwortest du nicht, siehe, wie hart sie dich verklagen. Jesus aber antwortete nicht mehr, also dass sich auch Pilatus verwunderte. Wisst ihr, mir geht so, wo ich das gelesen habe, ich habe gesagt zum Herrn Jesus, Herr, du weißt, ich leide unter diesem. Ich kann nicht ertragen. Manches kann man nicht ertragen. Aber hilf du mir, wenn du hast geschwiegen als Gottes Sohn, wo sich dich beschuldigt haben, Unrecht und unschuldig, keine Sünde, kein Wort war gefunden. Und er saß da, als wurde gerichtet und er sprach kein Wort. Und da habe ich auch zum Herrn gesagt, ach Herr, hilf auch meiner Seele. Und schaut mal, es ist schön, wenn wir schweigen können. Aber möchten wir nicht einmal uns wirklich aufpassen und unsere Geschwister nicht mehr verleumden. Es schadet doch unserer Seele. Mit der Verleumdung ist es so, dass wir drücken eine Seele nunter, indem wir uns selbst erheben wollen. Zum Sagen, indem wir es so schön erzählen, schau mal, er ist so und so, aber ich bin ganz anders. Und Geschwister, und viele Verleumdungen. Und in vielem, was wir rühmen, was wir tun, und der andere tut es nicht, setzen wir den Sohn Gottes herab. Warum? Das andere ist auch ein Kind Gottes. Aber hier steht so schön geschrieben, und Jesus antwortete kein Wort, dass der Pilatus sich verwundert hat, wie kann er still sein? Aber noch ein Beispiel finden wir in diesem Wort, diesen Versen. Da fragte ihn der hohe Priester abermals und sprach ihm, bist du Christus, der Sohn des Höchsten, gelobt, hochgelobten? Schaut mal, in der Verleumdung war er still. Jetzt fragt der Philippus, bist du der Christus, der gelobte Gottes Sohn? Hier schweigt der Herr Jesus Christus nicht. Hier sagt er so, Jesus aber sprach, ich bin's und ihr werdet sehen, des Menschen Sohn sitzen zur rechten Hand der Kraft und kommen mit des Himmels Wolken. Schauen mal, auch hier können wir lernen. Vielleicht schweigen und still sein, wenn sie Unrecht beschuldigen. Aber wenn sie sagen, sag mal, was für einen Glauben hast du? Bist du bekehrt? Bist du wirklich ein Kind Gottes? Warum sagen, können sie das sagen, wenn wir uns fernhalten von der Welt? Und dann wird das, wir können ganz sagen, ja, ich bin gläubig, ich bin ein Kind Gottes und unsere Lehre ist, ein sündenfreies Leben zu führen. Hier, wenn Jesus Christus sich bekennt dazu, diesem Ja, ich bin Christus, meine Lieben, wir dürfen uns niemals von jemandem schämen, zum sagen, ich bin, vielleicht sich schämen, sagen, ich bin ein Glied der Gemeinde Gottes oder ein Kind der Gemeinde Gottes. Hier müssen wir auch wirklich bekennen, wenn Jesus Christus sich bekennt hat zu seinem Vater im Himmel, zum Reich Gottes, und wir sind seine Nachfolger, wir schauen zu ihm empor und sagen, Herr, wenn du es bezeugt hast, ich bin auch dein Kind, ich will es auch bezeugen und sich auch wirklich am Herrn Jesus halten. Noch ein Gedanken. Können wir vergeben, wie Jesus vergeben hat, finden wir auch im Wort Gottes, Lukas 23. Weil das ist auch eine schwere Krankheit. Man kann nicht dem Bruder und der Schwester vergeben. Man weiß ganz genau, man hat unnötig gesprochen, man hat unnötig entschuldigt, man hat unnötig verleumdet oder vielleicht ist auch was vorgegangen, will ich auch zugeben. Aber man vergisst nicht und kann nicht vergeben. Man tragt es nach, man zeigt immer wieder, mit dir kann ich nicht mitgehen. Aber wie hat Jesus Christus gehandelt? Lukas 23, vom 33. Vers. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigte sie ihn daselbst und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten, einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum. Zwei Verse steht geschrieben. Jesus am Kreuz, er sieht seine Feinde, er sieht, die ihn geschlagen haben. Er sieht, die ihn verleumdet haben. Er sieht, die aus Neid so weit gebracht, weil sie neidisch waren, die Schriftgelehrten, hohen Priester. Sie wollen doch mehr gelten von den Menschen als Jesus. Und sie haben so weit ihn gebracht. Und jetzt ist er am Kreuz. Und dann sagt der Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ach, welch ein schönes Wort für uns, meine Lieben. Können wir wirklich so auch einmal zu diesem Stand kommen und sagen, ich vergesse, was zwischen dir und mir war. Denn in Matthäus, glaube ich, 5 steht so geschrieben, nur die reines Herzen sind. Wenn wir nicht ganz rein sind vor Gott und Menschen, vor Gott will ja jeder rein sein, will ich dazu fügen. Aber von einem oder anderen Menschen wollte man nichts hören und nichts wissen. Und dann sind wir vor Gott nicht rein. Ich spreche auch zu mir. Und deshalb möchte ich uns auch sagen, wenn der Herr Jesus Christus als Gott, als der heilige Gott, Gottes Sohn war, konnte für die Menschen, wo ihn wirklich unschuldig ans Kreuz gebracht haben, konnte sagen, Vater, vergib ihnen. Vater, rechne es ihnen nicht zu. Mir kommt dieser Gedanke immer so wichtig. Warum? Weil doch wohl mancher hat nach des Kreuzes Jesu Tod doch wohl Buße getan. Dass er ganz gewiss war, der Herr mir, der Heiland hat mir vergeben. Und deshalb sagt der Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Auch dieser Gedanke möchte uns wichtig sein. Aufschauen zu Christum. Wie hat ihr Herr Jesus Christus vergeben? Und ich will auch vergeben und will reines Herzen sein. Und wir finden noch ein schöner Gedanke, dass wir möchten aufpassen. Ach, meine Lieben, wenn wir so nahe sind an Jesus. Und ich weiß, Bruder Kowalski hat mal den Gedanken erwähnt, wir sollten nicht am Rande der Gemeinde uns befinden. Denn am anderen Rande sind auch Feinde. Aber wir sollten uns mitten an Jesu Christus befinden, weil er steht im Zentrum. Und jetzt deshalb ist es so ein schöner Gedanke, wir möchten doch so nah wie am Herrn sich befinden. Wenn wir uns entfernen, Bruder Birum schreibt in seinem Buch, schreibt er so, mancher Christ tut sich so fern enthalten von dem Herrn, von der Rücksicht, dass er nur noch ein bisschen einen Blick hat. Aber Geschwister, es taugt oder es nicht, wir können es niemals so machen. Lukas 22, wir möchten ein Beispiel betrachten, was es bringt, wenn wir Jesus von Ferne schauen oder von Ferne nachfolgen möchten. Lukas 22, vom 54. Vers. Es geht um Petrus. Sie griffen ihn aber, den Herrn Jesus aber, und führten ihn hin und brachten ihn in das Hohenpriestershaus. Petrus aber folgte von Ferne. Da zündeten sie ein Feuer an, mitten im Hof, und setzten sich zusammen, und Petrus setzte sich unter sie. Schaut mal, was es bringt, wenn man von Ferne will Jesus dienen. Wenn wir von Ferne Jesus möchten anschauen, dann verlieren wir den Blick. Und wenn wir noch weit zurückbleiben, dann verlieren wir alles, was wir haben. Und Petrus, der solch ein Jünger Jesu war, er hat sich gefürchtet, ach, mich werden sie vielleicht auch gefangen nehmen. Ich will nachfolgen, aber dass ich nur ihn noch schaue, was geht alles vor. Aber dann, was hat der Feind getan? Der Feind hat ein Feuer angezündet, um seine Leute zu erwärmen. Dass ihnen nicht kalt sollte werden, die müssen doch zuschauen, was mit dem Herrn Jesus Christus passiert. Und Petrus setzte sich an dieses Feuer und wärmte sich auch auf. Und an diesem Feuer geschah auch die Sünde, was er getan hat. Meine Lieben, es kommt, wenn wir von Jesus, wenn wir nicht Jesus wirklich recht nachschauen, oder wenn wir nicht aufschauen, wenn wir nicht auf, ich möchte so sagen, nicht seine Fußstapfen nachkommen, wir verlieren den Blick zum Herrn Jesus Christus. Wir verlieren, wie hat er gehandelt, wie hat er gewandelt, wir sehen es nicht mehr. Und deshalb soll es uns ein Beispiel sein, der Jünger Petrus, wo solch ein Glaubensjünger war. Er hat eine ganze kurze Zeit nur von Ferne nachgefolgt, was wird mit meinem Herrn passieren. Und da hat er das Gleichgewicht verloren und ist in die Sünde gefallen. Aber wir lesen noch im 44. Vers, noch zwei Verse von dem Gedanken. Vers 44 und 45. Und es kam, dass er mit dem Tode rang. Lukas 22, 61 und 62 wollte ich lesen. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an, und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Eden, der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Für Petrus war es noch nicht zu spät. Für Petrus war es nicht zu spät. Warum? Weil der Herr Jesus Christus ihn nochmal angeschaut hat. Weil er nochmal eine Begegnung mit ihm gemacht und voraus, ich glaube, Petrus hat auch gedacht an das Wort, wo der Herr Jesus ihm sagt: Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube soll nicht aufhören. Und hier Petrus nochmal zum jetzt rausgehen, hat nochmal zurückgeschaut und schaut, mein Meister schaut mich an. Ach, es hat ihm so leid getan, was habe ich getan? Der Blick Jesu hat ihm ganz offenbar gezeigt, was er tut oder was er getan hat. Meine Lieben, der Herr, wenn wir den Herrn Jesus Christus anschauen, mit reinen geistlichen Augen und in seiner Nähe bleiben, und der Herr Jesus zeigt uns unbedingt, was er noch von uns verlangt, aber dass wir den Blick nicht abwenden. Ich sage, hier war es für Petrus noch nicht zu spät. Aber wenn eins an das andere denkt, ich werde einmal Jesus anschauen, wie ich vor dem Tod, dann wird es zu spät sein. Du wirst vielleicht suchen und anschauen, aber der Herr wird dich nicht mehr anschauen, weil die Gnadenzeit und die Gelegenheit dann vorbei ist. Ach, wir möchten zum Schluss noch einen Gedanken betrachten. Schaut mal, manchmal kommt die Zeit, dass wir Gott nicht anschauen können. Ein schönes Beispiel haben wir im Wort Gottes. Lasst uns mal im Alten Bund aufschlagen. 1. Mose 2. Immer wieder können wir vom Wort Gottes herausnehmen und etwas lernen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir in seiner Gegenwart bleiben. Ich lese 1. Mose 2 vom 7. Vers. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdklotz, und er blies ihm einen lebendigen Odem in seine Nase, und also war der Mensch ein lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Morgen und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Schaut mal, welches schönes Beispiel. Gott hat den Garten Eden gemacht, Gott hat den Menschen gemacht. Die Menschen waren heilig, Gott rein. Und Gott kam, jeden Abend kam er und hat den Adam und Eva besucht. Wir möchten nie vergessen, es ist nicht in einem Tag passiert, dass Gott den Adam hat eingesetzt, den nächsten Tag hat rausgetrieben. Das Wort Gottes ist so ingeschrieben, dass manchmal in einem Kapitel etliche 10 Jahre vergangen sind. Und deshalb auch hier, Gott hat den Menschen so gut gemacht, hat den Garten Eden eingesetzt, kam jeden Abend, so lesen wir, und hat mit dem Adam und mit der Eva Gemeinschaft gehabt. Ich stelle mir vor, doch wohl hat auch Adam und Eva manchmal aufgeschaut, ja, wann kommt unser Herr? Wann kommt unser Gott und tut sich mit uns unterhalten? Mir kam es so, Gott kam doch wohl zum Andacht halten mit seinem Geschöpf, mit seinen Menschen. Er wollte ja Gemeinschaft haben. Und wie lange er Gemeinschaft hatte mit dem Heiligen, dem Garten Eden, wissen wir nicht. Aber doch wohl hat Adam und Eva manchmal aufgeschaut und ausgeschaut, wann kommt unser Vater? Wann kommt er uns geschaffen, dass es uns so gut geht? Und wie lang haben sie ausgeschaut? Wie lang haben sie auf das Acht gegeben? Lasst mal uns Kapitel 3 lesen. Kapitel 3,
achten Vers. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten ging, da der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter die Bäume des Gartens. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Meine Lieben, hier ist solch ein Gedanke, Gott hat sich zu den Menschen gehalten, den Menschen angeschaut. Und der Mensch hat ein Verlangen gehabt: Ich möchte Gott schauen, ich möchte ihn sehen heute Abend. Ich möchte mit ihm Andacht halten. Aber weil das dem Feind gelungen ist, weil es dem Feind gelungen ist, im Ungehorsam eine Sünde hineinzubringen, und Gott wusste es ganz genau, Gott kam in seiner Gewohnheit, seine Menschen zu besuchen, mit ihnen unterhalten sich. Aber er kam in den Garten, der Garten war leer. Und er ruft Adam: Wo bist du? Und Adam sagt: So schön, ich fürchte mich, habe mich versteckt. Ja, warum hast du dich versteckt vor meinem Angesicht? Ich sage es mit meinen Worten: Ich habe mich versündigt, ich bin schuldig. Meine Lieben, es ist ein Wort für uns. Lasst uns das nicht so leicht mitnehmen. Wir können Gott suchen und anschauen, solange wir mit Gott Verbindnis haben. Aber wenn mal Gott einmal von uns sich abwendet, wenn mal Gott sein Angesicht vor uns sich verhielt oder versteckt, dann sind wir verlorene Menschen. Deshalb ist es unsere Pflicht: Herr Jesus Christus, ich schaue zu dir empor. Ich will dein Kind bleiben, ich will deinen Blick nicht verlieren. Hilf mir, dass ich immer aufrichtig dir ins Auge kann schauen, dass du mich leiten und führen kannst. Und liebe Zuhörer, ist vielleicht jemand auch hier? Wir sind noch in der Gnadenszeit. Dass du dich auch vor deinem Heiland versteckst und kannst ihm nicht alles sagen, weil dir unangenehm ist. Aber weil es noch Gnadenszeit ist, schaue aufrichtig in des Herrn Auge. Und er wird dir unbedingt sagen: Ich hab dich lieb. Bitte, das und das verhindert, das trennt uns. Der Prophet Jesaja sagt im 59. Kapitel: Eure Untugend und eure Sünde trennen uns von Gott. Möchte uns keine Sünde und keine Untugend trennen von unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns aufblicken und immer sein, so wie er ist. Amen.